Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Publizistin und Juristin Liane Bethnert. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Deutschland hat mal fast was gewonnen. Deutschland ist hinter der Schweiz auf Platz 2 der sogenannten besten Länder der Welt, wenn man einer Liste glaubt, die das Medienunternehmen US News and World Report rausgebracht hat. Und da gibt es verschiedene Kategorien, in denen Punkte vergeben wurden. Bei Unternehmertum hat Deutschland 100 von 100 Punkten, bei der Lebensqualität 90 von 100 Punkten. Und Frau Bethnert, es gibt auch die Kategorie Sexiness. Raten Sie mal, wie viele Punkte Deutschland da gekriegt hat.
Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 70?
Das ist ein bisschen zu viel. 3 von 100 Punkten. Okay, also okay. Da hat Deutschland ein bisschen abgeschlagen. Die Schweiz war da ein bisschen besser. Die sind nämlich, wie gesagt, auf Platz 1 gelandet. Was wäre Ihnen denn aber noch wichtig, wenn Sie auf Deutschland schauen? Beziehungsweise haben solche Listen aus Ihrer Sicht überhaupt einen Sinn?
Ja, ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen blenden lassen von den guten Zahlen. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie das mit der Sexiness ansprechen, also ich glaube, was wirklich gegen die Sexiness von Deutschland spricht, ist diese Mentalität des Jammerns und Wehklagens hier, so nenne ich das oft. Und das sieht man jetzt gerade auch im Krieg gegen die Ukraine, dass halt hier gejammert und gewehklagt wird, anstatt einfach entschlossen zu sein und dem Land entschieden zu helfen.
Ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt in dieser Stunde nicht so viel jammern und wehklagen. Und ich gebe zu, ich bin auch nicht hier, um Punkte zu vergeben. Sie auch nicht. Wir wollen auf die Themen des Tages schauen und das möglichst nicht mit vorgefertigten Schubladen. Und ich freue mich, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Bethnert. Ich freue mich auf die Stunde.
Ich mich auch.
Circles ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort gerade. Ich habe hier mal ein Bild mit ins Studio gebracht. Da sieht man so einen riesigen, schäumenden, weißen, kreisenden Strudel in der Ostsee. Da blubbert Gas ungebremst aus Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 eben direkt ins Meer und löst eben diese kreisenden Strudel aus. Und ich will mal kurz noch die Dimension klar machen, bevor ich mit meinem Gast Liane Bethnert drüber spreche. Nach offiziellen Angaben hat der größte dieser Strudel einen Durchmesser von 1 Kilometer. Ja, Frau Bethnert, wenn Sie das hören, Sie haben das Bild sicherlich auch gesehen, was macht dieses Bild mit Ihnen?
Ja, es ist ein im negativen Sinne ikonisches Bild, was zeigt, wie weit, und das spricht ja sehr viel dafür, dass Russland dahinter steckt, wie weit Russland bereit ist zu gehen und welche Dimensionen der Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen hat.
Sie haben es schon angedeutet, es ist nichts bewiesen, aber es sprechen mittlerweile eigentlich ja sehr, sehr viele davon, dass wahrscheinlich Russland dahinter steht. Auch das Wort Terrorismus gelesen, also zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem Sabotageakt. Und sie bleibt aber nicht dabei, sie warnt Putin auch, ohne ihn direkt anzusprechen. Sie hat gesagt, jede absichtliche Unterbrechung der europäischen Energieinfrastruktur sei inakzeptabel und werde zu der stärksten möglichen Reaktion führen. Jetzt frage ich mich, was können wir dem denn entgegensetzen? Sie haben es gesagt, das zeigt, wie weit Putin zu gehen bereit ist, möglicherweise, wenn er das war. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Was wäre denn da die stärkste mögliche Reaktion aus Ihrer Sicht?
Ja, Entschlossenheit und sich gerade nicht einschüchtern lassen, weder davon noch von der jetzt ja erneut erhobenen Drohung mit Atomwaffen, sich auch nicht einschüchtern lassen durch diese Fake-Referenden, die im Moment im Donbass und Cherson passieren, sondern weiterhin ganz klar die Ukraine unterstützen und zwar erst recht unterstützen und jetzt noch mehr mit schweren Waffen.
Jetzt, wenn wir nochmal bei dem Strudel und den Pipelines bleiben oder nochmal dahin zurückgucken, da sind natürlich jetzt ganz viele auch auf Ursachensuche, warum jetzt gerade gestern diese Lecks aufgetreten sind oder eben, glaube ich, doch von früher aufgetreten, gestern vor allem, aber entdeckt worden. Der Experte für Energiesicherheit Frank Umbach, der hat im ZDF nochmal darauf hingewiesen, dass eben gestern die Baltic Pipe eröffnet worden ist, die Gas aus dem Norden nach Polen bringen soll und meint eben, dass die Lecks eventuell gezielt auch darauf reagieren sollen. Und das hat er dazu gesagt.
Insoweit hat diese Pipeline eine hohe Bedeutung sowohl für Polen als auch die EU, als eben auch als Dorn sozusagen für die Russische Föderation. Und diese Baltic Pipeline, die verläuft südlich von Bornholm und kreuzt sich sozusagen mit den beiden Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Pipelines unter Wasser.
Das heißt, wenn man diese Dimension hört, was da noch eben eventuell alles dranhängen könnte, da frage ich mich oder kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand da nicht so entschlossen reagiert und vielleicht dann doch sich ein bisschen duckt, eben auch aus Sorge vielleicht, dass der nächste Schritt dann doch der Atomkrieg sein könnte.
Ja, aber man muss das größere Bild sehen. Also in der Tat, das ist ja kein Zufall, dass das am gleichen Tag passiert, in dem die Baltic Pipeline in Betrieb genommen wird, die Gas aus Norwegen insbesondere nach Polen und ins Baltikum transportiert. Und vor allem muss man das größere Bild insofern auch sehen, militärisch. Ich war heute exakt vor einer Woche bei einer sehr, sehr hochkarätigen Militärtagung hier in Hamburg bei der Führungsakademie der Bundeswehr. Und interessanterweise wurde genau darüber gesprochen. Also man hat die Gefahrenlage angesprochen, die von der russischen Marine ausgeht, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen, dass also die russische Marine tatsächlich darauf abzielen kann, kritische Infrastruktur zu zerstören, und zwar insbesondere die Unterwasserkabel zwischen den USA und Deutschland und Europa, also nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Das würde bedeuten, also da lagern im Prinzip 90% dieser wirklich sehr, sehr zentralen Kabel, und wenn man die abknapst, dann wäre zum Beispiel das Internet weitestgehend lahmgelegt. Und interessanterweise berichtet jetzt gestern der Spiegel, dass der neue Marineinspekteur der Bundeswehr genau das bestätigt und auch explizit, ich zitiere, vor Attacken auf das Netzwerk von Pipelines und Kommunikationskabeln auf dem Meeresgrund gewarnt hat. Das ist ein Interview mit der Welt, was der Spiegel aufgegriffen hat, auf dem Grund der Ostsee, aber auch im Atlantik. Und das ist genau das, was ich gehört habe. Und die zweite Sorge, die in der Bundeswehr besteht, ist, dass Russland versuchen könnte, heimlich zentrale Häfen im Westen zu verminen und dadurch auch eben signifikant den Handel zu beeinträchtigen. So, das heißt, das Ganze ist, also was jetzt passiert ist, bestätigt im Grunde all das. Und was soll man denn machen? Soll man jetzt als Westen einknicken und sich einschüchtern lassen durch diesen Vorfall plus die Atomdrohung, mit welchem Ergebnis, dass die Ukraine kapituliert und Putin sich dann die nächsten Länder greift mit entsprechenden Drohungen, das kann ja nicht ernsthaft die Antwort des Westens sein.
Ich habe gerade, es wird mein Redakteur hinter der Scheibe bestätigen, ich habe ihm gerade einen ziemlich geschockten Blick zugeworfen. Also wenn ich ihn dazu höre, das klingt ja, als wenn wir eigentlich jetzt schon mitten in so einer Dystopie leben.
Ja, in gewisser Weise schon. Also der Fachbegriff dafür ist disruptive Kriegsführung, so wurde das bei der Tagung genannt, dass Russland eben in vielfacher Hinsicht versucht, störend einzugreifen, auch durch Cyberattacken und so weiter. Und in gewisser Weise kommt man sich tatsächlich vor wie in einem Katastrophenfilm, zum zweiten Mal nach der Corona-Pandemie, jetzt in einem Krieg. Nur aufgeben und im Endeffekt zuschauen, wie Putin mit dieser Masche durchkommt, kann keine Option sein. Und das darf man sich einfach schlichtweg nicht gefallen lassen, egal mit welchen Konsequenzen.
Ich muss in diesem Zusammenhang immer mal wieder an den kanadischen Philosophen Marshall McLuhan denken. Der sagt, the medium is the message, also das Medium ist die Botschaft. Das, was vermittelt oder was eben irgendwas irgendwo hintransportiert, ist selber auch immer Teil dieses Vermittelten. Und wenn jetzt eben Störungen da auftreten, wie Lecks in den Pipelines, dann wird ja immer wieder klar, wie abhängig wir von dieser globalen Infrastruktur sind, die wir uns geschaffen haben. Wie können wir uns denn da aus Ihrer Sicht dagegen wappnen? Also Sie sagen, wir müssen entschlossen dagegen halten, aber was können wir denn machen?
Naja, um noch düsterer zu werden oder auch realistischer zu werden, muss Deutschland wirklich sehr, sehr viel machen. Also auch hier die Primärsysteme sind nicht unbedingt abgesichert. Also wenn hier gezielt Kraftwerke angegriffen werden oder auch Telefonleitungen, ist es nicht so, dass da sofort Backup-Leitungen in petto wären. Das muss alles wieder aufgebaut werden. Es muss, das ist auch ein Ziel der Bundeswehr. Es gibt jetzt seit dem 1. Oktober eine nationale Territorialverteidigung. Da versucht man gerade aktiv auch Reservisten zu rekrutieren, die aushelfen können im Fall der Fälle. Und insofern würde ich sagen, ja, es ist brutal, es ist sehr hart. Und man muss jetzt all diese Katastrophenszenarios nüchtern antizipieren, sodass man im Fall der Fälle gewappnet ist.
Das ist ja ein ziemlicher Drahtseilakt, den die Grünen da gerade versuchen. Sie betonen sehr klar, dass es nicht um eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke geht, sondern um einen Streckbetrieb. Es werden also keine neuen Brennstäbe angeschafft. Aber unterm Strich heißt es eben trotzdem, zwei der drei Atomkraftwerke, die eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen sollten, werden länger laufen. Die bleiben voraussichtlich bis Frühjahr 2023 am Stromnetz. Und ich habe mal gerechnet, wenn man das politische Hin und Her seit dem ursprünglich geplanten Atomausstieg von Rot-Grün 2001 mal zusammenfasst, dann ist es der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Frau Bethmer, das ist Liane Bethmer, das ist mein Gast heute Mittag, Publizistin und Juristin. Wie bewerten Sie das denn gerade? Also wie bewerten Sie gerade die Performance der Ampelkoalition im Hinblick jetzt auf die Atomkraftwerksfrage?
Also sie wirkt natürlich vordergründig etwas chaotisch, aber ich glaube, man muss fair bleiben. Also für die Grünen ist es ein echtes Dilemma. Also eine Partei, die im Grunde sich ja gegründet hat mit dem Kampf gegen Atomstrom, sieht sich jetzt aus ganz praktischen Herausforderungen damit konfrontiert, dass man es letztlich weiterlaufen lassen muss. Das auch noch kurz vor der Niedersachsenwahl. Insofern, ja, es ist alles, wie gesagt, chaotisch, aber ich glaube, man muss schon sehen, das ist für Habeck einfach ein echtes Dilemma.
Ja, und wir möchten da auch gern nochmal auf die Analyse zurückgreifen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner. Frau Lindner, wie nehmen Sie denn aus dem politischen Berlin diese Stimmung in der Bundesregierung wahr beim Thema Atomkraftwerke? Ist es innen eben so chaotisch, wie es jetzt nach außen wirkt? Oder würden Sie eher Frau Bethnerz recht geben, dass es vielleicht doch gar nicht so chaotisch ist, weil es nicht anders geht?
Naja, ich glaube, es ist beides. Es ist ja zum einen die anspruchsvolle Gemengelage der Probleme, der verschiedenen Probleme, mit denen sich die Ampel konfrontiert sind, die auch immer sowas wie Moving Targets, also das heißt sich verändernde Problemstellungen beinhaltet und die ja nicht nur rein deutsche Debatten sind, sondern bei der Atomkraft muss man ja auch immer ins Nachbarland Frankreich schauen, wo ja auch eine bestimmte Problemlage liegt, dadurch, dass viele französische AKW nicht am Netz sind, was auch durch die gemeinsame Kopplung der Energie Netze natürlich für das deutsche Stromnetz bestimmte Herausforderungen, dann auch bestimmte Anforderungen bringt. So hat Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, gestern ja auch argumentiert, als er gesagt hat, ja, er sieht die zwei AKW dann durchaus im Streckbetrieb so positioniert, dass sie nicht am 31.12. wie geplant heruntergefahren werden, dass er auch jetzt die entsprechenden Gesetzesänderungen dort einbringt. Aber Robert Habeck agiert da ja nicht im luftleeren Raum und allein durch zwei Entwicklungen des heutigen Vormittags wird nochmal, glaube ich, deutlich, in welchem Spannungsfeld er da auch agiert. Da hat sich zum einen zum Wort gemeldet die grüne Umweltministerin Steffi Lemke, die als Partei Linke, als Umweltministerin für die Reaktorsicherheit zuständig ist. Und die hat gesagt, ja, sie hat diese Entscheidung zum befristeten Weiterbetrieb zwar verteidigt, hat dann aber nochmal klipp und klar gesagt, trotz dieses möglichen Weiterbetriebs werden keine neuen Brennstäbe gekauft. Also das heißt, April 2023 ungefähr, wenn diese alten bestehenden Brennstäbe ausgebrannt sind, dann gibt es keine neuen mehr. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt eine Meldung, die gerade reinkam, erhöht die FDP noch mal ganz deutlich den Druck. Sie hat heute eine Pressekonferenz angesetzt, um auf eine Kapazitätsausweitung am Energiemarkt zu dringen. Und wenn man weiß, wenn man die FDP in den letzten Tagen verfolgt hat, weiß man, dass das quasi die Chiffre dafür ist, sowohl eine Laufzeitverlängerung bis 2024 bei den AKW anzustreben und nicht nur über zwei, sondern auch über drei AKW zu reden. Also das heißt auch über das im Emsland in Niedersachsen, Klammer auf, wo am 9. Oktober eine wichtige Landtagswahl ist.
Ich stelle mir Robert Habeck gerade vor wie in so einem Sandwich-Maker. Also er ist quasi der Schinken und von oben und unten wird gedrückt und er kann sich gar nicht mehr bewegen. Sorry für dieses Bild.
Ich muss sagen, bei diesem Bild, ich finde das gar nicht so schlecht. Nur ich frage mich, ob da nur von zwei Seiten oder nicht noch von mehr Seiten gedrückt wird im Moment.
Und ob er vielleicht eher der Käse wäre oder so.
Und wenn ich dazu noch einwerfen darf, muss ich aber, glaube ich, trotzdem insgesamt die Frage stellen, so sehr ich, das Dilemma von Habeck und den Grünen auch verstehe, ob dieser Atomausstieg wirklich die richtige Entscheidung ist, zumal es eben Deutschland relativ alleine damit dasteht. Das ist eine relativ umweltfreundliche Energie, ohne jetzt die Risiken kleinreden zu wollen. Aber es ist ganz interessant, dass jetzt diese Diskussion auch wieder aufkommt. Und die Frage ist aus meiner Sicht, ob die FDP, so sehr sie das natürlich auch macht, um sich selber zu profilieren, auch gegenüber der eigenen Klientel, da nicht aber doch einen validen ökonomischen Punkt hat. Also ob diese ganze Dämonisierung der Atomenergie nicht falsch ist.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite würde ich da gerne einwerfen, die Heilsversprechen, die man jetzt unter anderem von Seiten der FDP, aber auch von Seiten der Union mit dem Weiterbetrieb verknüpft, die halte ich auch für überzogen. Zum Beispiel dieses Preisdämpfungsargument, finde ich, da werden viel zu wenig Zahlen eingespeist, sowohl von der FDP als auch von der CDU, rein auf diese Angebotserweiterung zu setzen. Finde ich, da ist man zu optimistisch für die Netzstabilisierung. Können, denke ich, diese AKW einen Beitrag leisten. Aber ob sie uns dann aus dem großen Problem heraushelfen, was es im Moment energietechnisch gibt, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Und so wie ich die Diskussion im Moment erlebe, glaube ich, dass da ein Funken Wahrheit schon drin ist in dem, was sie sagen. Aber ich glaube halt auch, dass jetzt für alle, die eigentlich einen Rollback bei der Atompolitik wollen, die sind gerade mit der Brechstange am Fenster der Möglichkeiten unterwegs, weil natürlich jetzt der günstige Moment ist, um diesen den deutschen Atomausstieg quasi noch in letzter Minute zu verhindern.
Ja, und es gibt ja jetzt, würde ich gerne nochmal auf eine andere Baustelle gucken, nicht nur diese Baustelle der Atomkraftwerksfrage, sondern es ist ja nach wie vor eben auch nicht klar, was jetzt ganz konkret mit der Gasumlage passiert, die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich ab Samstag zahlen sollten und wie ein möglicher Gaspreisdeckel aussehen könnte, der stattdessen ja auch seit Tagen im Gespräch ist. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der wird seit Tagen zitiert mit der Aussage, er hätte da eine Idee, aber er könnte jetzt noch nicht drüber sprechen. Ich muss ihm lassen, gut im Hintergrund signalisiert es natürlich schon, dass da sehr stark gearbeitet wird, dass sich da reingedacht wird, um eben auch irgendwann sprechfähig zu werden. Aber trotzdem auch hier wieder Chaos. Oder was sagen Sie, Frau Bethnertz?
Ja, es ist schwierig. Also durch die Verstaatlichung von Uniper ist es natürlich schon jetzt so, dass es rechtlich schwierig wird, dann trotzdem im Endeffekt die Verbraucher zur Kasse zu bitten. Und ich glaube, es ist für Lindner ein echtes Dilemma. Also weil Lindner das Pech hat, dass er im Grunde jetzt Zahlungen genehmigen muss, obwohl er eigentlich ja auch gerade für seine eigene Wahlklientel für jemanden stehen sollte, der möglichst die Kosten drückt. Und die Kosten überhaupt für eine Gaspreisbremse sind wirklich enorm. Also ich habe gelesen, man allein um 1 Cent im Endeffekt abzufedern für die Verbraucher, das kostet schon 2,5 Milliarden. Und irgendwann ist es halt mit den Staatsfinanzen auch schwierig. Also man muss ja sehen, Deutschland kommt jetzt nicht unbedingt aus einer komfortablen Lage. Wir kommen ja aus der Corona-Krise, wo auch schon extrem viel getan wurde, um die Bürger zu entlasten. Insofern wäre ich auch da ein bisschen zurückhaltend, jetzt nur zu sagen, ihr kriegt es nicht hin. Ich glaube, das so hinzubekommen, dass es in irgendeiner Weise auch gegenfinanziert werden kann, ist im Moment wirklich schwierig.
Ja, wobei ich da gerne einwerfen würde, dass ich es bei Lindner durchaus für problematisch halte, dass er dieses Timing, diese Choreografie, die sich die Bundesregierung da meiner Ansicht nach selber gesetzt hatte, mit dem Einsetzen der Energiepreis- bzw. Gaspreiskommission, die jetzt die erste Sitzung hatte, offensichtlich, wie es das Handelsblatt berichtet, am vergangenen Wochenende und dann bis zum 8., 9., vielleicht auch 10. Oktober erst die Ergebnisse liefern sollte. Das heißt, sowohl zur Frage, setzt man zum Beispiel auf einen Gaspreisdeckel, setzt man auf eine Gaspreisbremse. Wie geht man dann auch weiter um, wenn die Gasumlage weg ist? 34 Milliarden Euro sollten ja eigentlich erlöst werden. Das ist ja auch kein Pappenstiel für die Gasimporteure, wo unter anderem ja Uniper dazu zählt, aber ja nicht nur Uniper. Dort auf, ja, wie soll ich sagen, dass dort dann auch gemeinsame, unterschiedliche Szenarien erarbeitet werden. Und Lindner ist jetzt am Sonntag ausgeschert, hat gesagt, ja, Gasumlage will er nicht mehr haben, weil die belastet ja die Verbraucherinnen und Verbraucher, ohne aber jedoch zu sagen, wie eine Gaspreisbremse seiner Ansicht nach aussehen sollte und viel interessanter, wie sie finanziert werden soll, weil die Zahlen, die man dazu sieht und hört, sind schwindelerregend. Da werden von zweistelligen, wenn nicht sogar dreistelligen Milliardenbeträgen wird dort gesprochen und das ist tatsächlich schwierig für den Bundeshaushalt. Steht dann zum Beispiel die Frage im Raum, löst man es über einen Nachtragshaushalt für 2022, wo die Schuldenbremse noch nicht gilt, oder geht man den Weg möglicherweise über ein Sondervermögen, über andere Wege. Wenn man über ein Sondervermögen geht, würde man auch die Opposition, das heißt die Union, da wieder für brauchen. Also ich sehe hier durchaus den Zeitfaktor. Ich sehe halt aber auch dort hektisches, auch parteipolitisch getriebenes Agieren.
Wir haben hier in der Sendung ja ein paar neue Rubriken, die wir seit kurzem ausprobieren. Eine ist ziemlich beliebt bei unseren Gästen, um mal Dampf abzulassen. Liane Bethnertz, Sie haben sich auch für die entschieden. Sie haben nämlich etwas mitgebracht, das Sie ärgert. Oder besser gesagt, Sie ärgern sich über jemanden, und zwar jemanden aus Ihrer eigenen Partei. Was ist da los?
Genau, ich ärgere mich sehr über Friedrich Merz, dass er das getan hat, was er gemacht hat und vom Sozialtourismus sprach, was die Ukrainer angeht, die hier in Deutschland Schutz suchen. Und ich spreche aber in dem Sinne nicht als CDU-Mitglied. Ich bin da zwar Mitglied, aber ich bin da in keiner Weise aktiv. Aber ich bin als liberal-konservative Publizistin ja jemand, der immer versucht, auch darauf hinzuweisen, dass die CDU eine klare Abgrenzung ziehen muss zwischen konservativ und rechts. Und was Herr Merz da jetzt gemacht hat, ist absolut indiskutabel. Und ich würde sogar so weit gehen, dass er sich davon auch nicht mehr erholen wird. Das wird er nicht mehr los.
Andererseits hat er ja jetzt auch sehr, sehr schnell, nur Stunden nachdem er es getwittert hat, eine Art Entschuldigung veröffentlicht und die Formulierung auch zurückgenommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Er hat da so ein bisschen rumgeeiert, aber würde schon sagen, er hat es zurückgenommen. Also vielleicht doch nur ein Ausrutscher?
Nein, also ehrlich gesagt, was soll er denn anderes machen, als wenn wir schon in dieser Rubrik sind, in der man sich vielleicht auch mal ein bisschen aufregen darf, was soll er denn anderes machen, als sich zu entschuldigen, nachdem es einfach Entsetzen ausgelöst hat. Und das Interessante ist im Moment ja, was man sieht, in der Ukraine-Frage gibt es eine große Einigkeit, parteiübergreifend, insbesondere übrigens auch viele, viele Konservative, die explizit auf der Seite der Ukraine stehen, gerade auch aus diesem Gedanken heraus, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das sehe ich ja auch in den entsprechenden Kreisen, in den sozialen Medien. Und was er da gemacht hat, das ist aus meiner Sicht, das ist also entschuldbar in dem Sinne, dass man christlich Leuten vergeben soll, aber nicht entschuldbar in dem Sinne, dass man das ungeschehen machen lassen kann. Was lässt tief blicken? Wie kann man so einen Begriff benutzen? Ernsthaft? Muss doch wissen, was man da macht. Und gerade Merz, wenn ich das noch sagen darf, als jemand, der sich ja nun auch bewusst ich will nicht sagen, in Szene gesetzt hat, aber doch als Gegenpart Wochen vor Scholz in die Ukraine gereist ist und ständig von der Solidarität mit der Ukraine spricht und dann sowas zu machen. Und dann kam ja auch noch heraus, das ist einfach faktenfrei dahergesagt. Also es gibt, manche sagen, es sei einfach auf russische Propaganda hereingefallen. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat ihn damit begeistert zitiert. Und es ist sogar ein CDU-MdB, hat ihm explizit widersprochen auf Twitter. Und es hat ihm übrigens, mir fällt kein prominenter CDUler ein, der ihn irgendwie gedeckt oder verteidigt hat. Das sagt auch sehr viel.
Ja, und ich habe es ja schon angedeutet, Sie sind selbst CDU-Mitglied. Sie regen sich sehr hörbar auf. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie auch medienwirksam durchaus mit einem Austritt was bewegen könnten vielleicht?
Ach, das finde ich irgendwie fast so ein bisschen zu einfach und billig. Also ich habe lange überlegt, ob ich austrete, einfach damit man mir nicht unterstellen kann. Ich würde sozusagen Interessenkonflikte haben und die CDU zu positiv betrachten. Aber das mache ich nicht. Also ich bin da ja eher im Gegenteil besonders kritisch, weil es mich auch persönlich irgendwie beschäftigt. Nein, aber was die CDU, und das ist ja eigentlich mein Petitum seit vielen Jahren, was die CDU bisher nicht macht, ist einfach mal intellektuell zu klären, wo fängt Rechtspopulismus an und wo hört Konservatismus auf. Und es wird immer wieder gezündelt und es gab einen sehr klugen Text von Ann-Kathrin Müller dazu im Spiegel, von Caroline Imke in der Süddeutschen Zeitung. Man stürzt sich halt auf diese Randthemen und dann geht es wieder um Sprachpolizei und Gender. Es wird alles gigantisch aufgebauscht, anstatt einfach wirklich besonnen zu agieren. Und damit könnte eigentlich die CDU auch im Sinne des Konservatismus sehr, sehr viel gewinnen, bewahren und vorsichtig verändern. Aber stattdessen passieren halt immer wieder solche Sachen und das ist einfach frustrierend.
Die liberal-konservative Publizistin Liane Bethnatz ist CDU-Mitglied und hat sich ziemlich über den Vorsitzenden geärgert. Heute um 17 Uhr ist eine Solidaritätskundgebung am Brandenburger Tor geplant, um an die getötete Iranerin Dina Mahsa Amini zu erinnern und um den demonstrierenden Menschen im Iran Solidarität zuzusprechen. Mich haben in den letzten Tagen vor allem auch kurze Videos von Frauen in den sozialen Medien bewegt, die zum Beispiel so klingen.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها.
Das ist der italienische Protestsong Bella Ciao, haben Sie vielleicht rausgehört. Den singt eine junge Frau hier aber auf Persisch, also eine junge Iranerin. Frau Betnatz, Liane Betnatz, ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Publizistin und Juristin. Darf ich fragen, was bei Ihnen hängen geblieben ist an Bildern oder an Protestformen im Iran? Jetzt
kommt also das ganz besonders, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber ich habe tatsächlich genau das geteilt. Also ich habe dieses Video geteilt.
Ah, Zufall. Nee, ja, habe ich nicht gesehen.
Ja, weil mich das sehr, sehr bewegt hat. Und weil man jetzt sehen kann im Iran, dass, also man sieht einfach, es gibt manchmal Auslöser, so wie jetzt auch der Tod, dieser wirklich schreckliche Tod dieser Frau, der dann doch anfängt, Menschen zu mobilisieren. Es gab auch Videos auf Twitter, dass Iranerinnen sich das Kopftuch abreißen, dass sie in der U-Bahn anfangen zu singen. Also nach all der Unterdrückung seit der Revolution 1979 ist es offenbar jetzt schon so, dass sich was tut und ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt. Und ich kann nur sagen, dass ich den Mut dieser Frauen bewundere, auch dass sie es einfach leid sind, in diesem Macho-System zu leben, in dem sie sich komplett verschleiern müssen, was ja wirklich absurd ist. Und mich berührt das sehr.
Ja, und Sie sagen Mut, da muss man sich ja immer die Dimensionen klar machen, was passieren kann, wenn eine Frau im Iran ohne Kopftuch unterwegs ist. Also Peitschenhiebe kann es geben, Gefängnis und eben Schlimmeres haben wir ja eben an Mahsa Amini auch gesehen, die zu Tode geprügelt wurde.
Ja, und es ist wirklich extrem. Also ich habe das gar nicht so lange her, das ist ungefähr 2 Monate her, glaube ich, in etwa. Da lief in der ARD ein sehr, sehr guter, so ein Spielfilm, der nachzeichnete im Grunde, wie schnell das ging, letztlich der Hoffnung im Iran, dass der Schah gestürzt wurde und man dachte, jetzt wird alles freier und wie unglaublich schnell dann die Repressalien und insbesondere eben auch gegenüber den Frauen einsetzten.
Also ein Filmtipp von Liane Betnatz. Jetzt gab und gibt es ja auch anderswo Frauenproteste. Also im russischen Dagestan zum Beispiel gehen Frauen auf die Straße. Allgemein spielen ja in Russland auch die Soldatenmütter eine große Rolle, die im und nach dem Tschetschenienkrieg Druck gemacht haben, aus denen auch sogar eine Menschenrechtsorganisation geworden ist. Gibt auch eben in der Geschichte noch andere Beispiele. Ist es aus Ihrer Sicht legitim, auch zwischen diesen Frauenprotesten ganz bewusst eine Verbindung zu ziehen oder ist das eher was Individuelles, was eben vor Ort wirklich auch angeschaut werden muss?
Ja und nein, aber es hat natürlich schon eine besondere Dimension, weil es bei Frauen einfach nochmals schon auch couragierter ist, würde ich sagen. Und weil sie sich einfach auch rein physisch nicht unbedingt so leicht wehren können wie Männer. Und in Dagestan ist es jetzt auch so, dass sie, das hat mich eigentlich auch sehr berührt, also dass sie sagen, dass sie das bewusst machen als Frauen, weil sie nicht wollen, dass ihre Männer wie Feiglinge dastehen. Und gleichzeitig ist aber auch bewusst nutzen, dass eben eine besondere Wirkung hat, wenn sie als Frauen das machen. Und vielleicht man nicht so hart gegen sie vorgeht. Und da gerät ja was ins Rutschen. Also an der Peripherie Russlands gerät jetzt was ins Rutschen. Und die Proteste sind jetzt übernommen worden von Männern. Dann gab es Belarus ja 2020, als man gegen die gefälschte Wahl von Lukaschenko, haben ja ohne 3 Bürgerrechtlerinnen sich sehr, sehr positioniert. Eine davon ist inhaftiert, die anderen 2 sind jetzt im Exil. Das erscheint jetzt vordergründig gescheitert, weil Lukaschenko immer noch an der Macht ist. Es ist allerdings militärisch so, dass Lukaschenko Putin ja und nein unterstützt. Also er lässt zwar russische Truppen dort stationieren, scheut sich aber davor, die eigene Armee einzusetzen. Warum? Weil die belarussische Armee ist nicht so stabil. Es gab Leute, die haben sich in die Ukraine abgesetzt. Er hat Angst davor, wenn er selber aktiv wird, dass dann möglicherweise die Proteste wieder aufflammen. Und dann gibt es ja noch, wenn man weiter zurückschaut, in die Vergangenheit, die mutigen Frauen in Argentinien und Chile während der damaligen Militärdiktaturen.
Vom Plaza de Mayo, die sind da mit weißen Kopftüchern stumm immer im Kreis gelaufen. Frau Betnatz, Sie sind Katholikin. Wie oft haben Sie in letzter Zeit drüber nachgedacht, aus der katholischen Kirche auszutreten?
Ich bin keine Katholikin. Ich bin Protestantin mit Sympathien für den Katholikismus.
Das tut mir sehr leid. Dann war das eine Fehlinformation.
Kein Problem.
Aber haben Sie trotzdem mal überlegt, aus der Kirche allgemein auszutreten?
Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Das hing damit zusammen, dass ich tatsächlich überlegt hatte, zu konvertieren. vor ein paar Jahren.
Also Katholikin zu werden.
Genau. Und ja, dann im Endeffekt mich aber doch dagegen entschieden habe. Und wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen auf der Suche bin. Also ich sehe mich irgendwo so zwischen allen Stühlen, zwischen Protestantismus in der klassischen Form mit Sympathien für Evangelikale, aber auch für den Katholizismus. Also insofern bin ich so ein bisschen auf der Suche nach einer geistlichen Heimat. Das ist die ehrliche Antwort. Aber ich schließe auch nicht aus, wieder einzutreten in die evangelische Kirche. Ich weiß es im Moment einfach nicht.
Ja, aber spannend, weil Sie tatsächlich sehr viel publizieren und wirklich, eigentlich habe ich jetzt so beim Recherchieren keinen Text zur evangelischen Kirche gefunden, sondern eben wirklich sehr, sehr viele zur katholischen Kirche. Und ich frage das deshalb, weil ja heute auch ein wichtiger Termin der katholischen Kirche zu Ende geht, die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Kardinal Wölki hat in seiner Predigt heute Morgen davon gesprochen, dass wir mehr Herzensbildung brauchen. Und es geht aber heute ab 13 Uhr in einem Pressegespräch auch nochmal um die harten Dinge in der katholischen Kirche, um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, der, würde ich sagen, kann man schon auch so formulieren, noch sehr unaufgearbeitet ist. Ist es da überhaupt noch möglich, etwas wie Vertrauen zu haben in diese Kirche?
Also zwei Punkte dazu. Also ich habe letztes Jahr die EKD sogar ziemlich scharf kritisiert in einem Printbeitrag in der Zeit, weil ich finde, dass sie politisch einfach sich zu links positioniert.
Also die evangelische Kirche in Deutschland.
Genau. Und also ich muss mich zusammenreißen, nicht zynisch zu werden, ehrlich gesagt, wenn ausgerechnet Kardinal Wölki zur Herzensbildung anmahnt. Das sollte er vielleicht am besten bei sich selber anfangen. Das Missbrauchthema, und das muss man klar sagen, es ist schlimm. Natürlich ist das Gros der Priester nicht so. Aber wenn der Eindruck entsteht, und da hat eben Kardinal Wölki erheblich dazu beigetragen, dass die Aufklärung nicht entschieden genug angegangen wird, dann, das muss man einfach sagen, hat die Kirche eine extrem große Fallhöhe. Und zwar größer als jetzt auch damals die Vorgänge oder der Missbrauch an der Odenwaldschule, weil man ja gerade bei einer Kirche doch ein besonderes Vertrauen auch hat, dass sie Nächstenliebe und Barmherzigkeit ausübt. Und natürlich ist Kirche viel mehr als nur das. Aber solange sie die Aufklärung nicht in den Griff bekommt und solange auch Wölki mit immer neuen Skandalen im Prinzip in der Presse ist, ist das ein echtes Problem. Und besonders gerade, weil es Köln betrifft, das wichtigste deutsche Bistum. Ich beobachte das mit Sorge.
Jetzt gibt es ja schon auch den synodalen Weg, also eben eine Gruppe, die sich aufmacht, um die katholische Kirche auch von innen zu reformieren. Die wurden aber erst im Sommer anonym vom Vatikan abgekanzelt. Da ist so ein Schreiben aufgetaucht in italienischer, deutscher Sprache. Da wurde eben dargelegt, dass der synodale Weg in Deutschland da bitte eben nicht liberaler werden soll, um es jetzt einfach mal so zusammenzufassen. Ist da diese Hoffnung nicht einfach vergebliche Liebesmühe?
Ja, wobei, ehrlich gesagt, was den synodalen Weg angeht, das sehe ich auch durchaus skeptisch. Also ich bin schon jemand, der sehr fromm ist und einfach jetzt alle möglichen Traditionen über Bord zu werfen und den Zölibat abzuschaffen oder für die Frauenordination zu sein, das ist aus meiner Sicht auch der falsche Weg. Also in puncto Sexualethik, finde ich, ist es richtig, was der synodale Weg macht, einfach Lebensrealitäten anerkennen, auch Homosexualität anerkennen. Aber jetzt zu denken, dass die katholische Kirche überlebt, wenn sie möglichst protestantischer wird, das halte ich auch für falsch. Und man kann natürlich auch nicht als deutsche Kirche glauben, dass man selber bestimmen kann, wie die komplette katholische Weltkirche zu ticken hat.
Vielen Dank, Frau Bethnitz, dass Sie uns da so zu Glaubens- und Reformfragen mitnehmen in Ihre Gedankenwelt. Ich mache jetzt mal einen harten Cut, denn es kam vor wenigen Minuten eine Eilmeldung rein, die wir noch ganz kurz aufgreifen möchten. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nämlich angefangen, die AfD oder beziehungsweise die Bundesgeschäftsstelle der AfD zu durchsuchen. Seit heute Morgen läuft das und es geht wohl ums Thema Parteispenden, Parteienfinanzierung. Frau Bethnitz, Sie haben gerade, als wir ganz kurz schon drüber gesprochen haben, auch direkt reagiert und wollten sich unbedingt dazu äußern. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, das ist hochspannend. Also ich habe es jetzt auch wirklich nur gerade nebenbei überflogen. Also offensichtlich geht es eben auch insbesondere um Jörg Meuthen, um Rechenschaftsberichte und es geht um Äußerungen, die Frauke Petry getätigt hat über mögliche Parteispenden, für die Meuthen mitverantwortlich sein soll. Und das beschäftigt mich deshalb so, weil das, also wenn es wirklich darum gehen sollte, was mich jetzt ja noch nicht genau weiß, aber das hat eben ein sehr guter Freund von mir von Korrektiv, Markus Benzmann, alles recherchiert. Und sollte das jetzt der AfD auf die Füße fallen, wäre das natürlich sehr interessant.
Frau Bethnertz, vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für Ihre Gedanken.
Ja, und danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.